Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. So hat es die Ampel versprochen in ihrem Koalitionsvertrag, der ja programmatisch heißt, mehr Fortschritt wagen. Tja, wie wir inzwischen wissen, wird daraus so schnell nichts, also mit der kontrollierten Abgabe diesen Abgabestellen. Stattdessen sollen nicht gewinnorientierte Vereine Cannabis für ihre Mitglieder anbauen können. Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, meint.
Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen.
Stimmen Sie ihm zu? Was halten Sie von diesen Plänen? Darum soll es heute gehen in dieser Sendung, die heißt Legalized. Sind die neuen Cannabispläne der Bundesregierung der richtige Weg? Und wir freuen uns auf Ihre Antworten unter 0331 70 99 111. Und wir beginnen diese Sendung mit Seed featuring Daniel. Stellen Sie sich vor, Sie fahren in so einem schönen beigen Kiffer-Passat durch Berlin und hören dabei Sensi Mia.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Bislang habe ich ja bei den Plänen zur Legalisierung von Cannabis an so eine Art Haschisch-Apotheke gedacht, also mit Beratung durch Sachverständige, die tragen natürlich weißen Kittel. Aufklärung gibt's da, dachte ich, Jugendschutz natürlich. Jetzt haben aber Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir und Bundesgesundheitsminister Lauterbach Pläne vorgestellt, die so eine Art, Brückentechnologie offenbar darstellen sollen, aber was ganz anderes vorsehen als so eine Cannabis- und Beratungs- und Abgabestelle. Das hier ist vorgesehen.
Oliver Waag-Jürgensen hat im Keller des Berliner Hanfmuseums sein improvisiertes Büro.
Das ist richtig. Da sollte eigentlich eine Aufzählung dessen kommen, was da eben alles drin enthalten sein soll, also an Möglichkeiten zu konsumieren. Nämlich zum Beispiel, dann erzähle ich es Ihnen kurz und zusammengefasst, dass bis zu 25 Gramm Cannabisbesitz straffrei bleiben sollen. Auch der Eigenanbau von maximal 3 weiblichen blühenden Pflanzen, die gerade besungen wurden, sei dann erlaubt oder soll dann erlaubt sein. Und noch in diesem Jahr, sagt der Landwirtschaftsminister Özdemir, sollen nicht gewinnorientierte Vereine Cannabis zu Genusszwecken anbauen und abgeben dürfen. Diese Vereine gibt es schon, das soll aber jetzt auf ein größeres Podest gestellt werden. Der Bundeslandwirtschaftsminister auf jeden Fall klingt zufrieden, wenn er sich über diese Pläne äußert.
Wir bringen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hanf frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz.
So, das ist das eine, was behauptet wird. Der Bundesgesundheitsminister ist auch happy, so klingt es zumindest.
Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechts nicht weiterkommen. Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen.
Das also ist das Ziel, mehr Jugendschutz, mehr Sicherheit. Was denken Sie, kommen wir diesen Zielen näher durch die Pläne, die die beiden in der vergangenen Woche vorgestellt haben? Befürchten Sie negative Wirkung oder denken Sie, wenigstens hört dann die Kriminalisierung auf für Cannabiskonsumenten? Immerhin 2022, im vergangenen Jahr, hat es fast 175.000 konsumnahe Cannabis-Delikte gegeben. So werden Verstöße genannt, die nichts mit Handel, Schmuggel oder Anbau in großen Mengen zu tun haben. Ich vermute mal, dass Sie womöglich Erfahrungen haben als Polizistin oder als Konsument. Immerhin sollen es ja 3,6 Millionen Menschen sein in Deutschland, die pro Jahr mindestens einmal Cannabis konsumieren. Vielleicht haben Sie aber auch Erfahrungen als Suchtberater, als Erziehungsberechtigte oder als Hanfbäuerin. Wie auch immer, wenn Sie diese Ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen, tun Sie das bitte. 0331 70 99 111. Wir sprechen heute über die Pläne der Bundesregierung hin auf dem Weg zu einer Entkriminalisierung des Cannabiskonsums. Und schon bei uns gemeldet unter 0331 70 99 111 hat sich Matthias mit einem Plädoyer gegen eine Freigabe.
Ich bin strikt dagegen. Ich bin selbstständig und bilde auch Lehrlinge aus und habe durch Drogen zwei Lehrlinge schon verloren. Den einen musste ich im dritten Lehrjahr rausschmeißen. Der hat sich die Birne so weich gekifft. Der war, hatte einen Geisteszustand als 25-Jähriger wie ein 15-Jähriger. Und der zweite ist jetzt über Weihnachten ausgestiegen, auch mit Drogen in Kontakt mit falschen Freunden und hat die Lehre dann geschmissen. Und wenn wir Jugendliche daran lassen, dann öffnen wir meiner Meinung nach die Büchse der Pandora.
Sagt Matthias mit einschlägigen Erfahrungen im Hintergrund. Frag ich mich jetzt natürlich, Matthias, ist das ein Plädoyer für eine Entkriminalisierung des Konsums bei höherem Jugendschutz oder ein Plädoyer gegen jede Entkriminalisierung? Vielleicht gibt es dazu weitere Eingaben ihrerseits. 0331 70 99 111. Es gibt Pläne für sogenannte Cannabis Social Clubs. Eigentlich gibt es auch schon welche in Berlin und deutschlandweit. Die sollen jetzt nochmal auf eine andere und breitere Grundlage gestellt werden. Die Pläne sehen vor, dass die maximal 500 Mitglieder haben dürfen. Man muss mindestens 18 Jahre alt, also volljährig sein, um beizutreten. Es sollen dann Sucht- und Präventionsbeauftragte für diese Clubs benannt werden, um problematischen Konsum zu erkennen. Sie dürfen nicht werben, es darf da keinen Alkohol geben, es darf in den Vereinsräumen nicht konsumiert werden und es ist ein Mindestabstand zu wahren, zu Schulen, zu Kitas, zu Bildungseinrichtungen. Was halten Sie davon? Wir fragen Sie auf radio1.de ganz konkret. Sind die Cannabispläne der Bundesregierung der richtige Weg? Drei Antwortmöglichkeiten gibt es. Ja, nein und drittens ändert nichts. Würde ich Sie bitten, mal hinzusurfen auf radio1.de und da einen Klick da zu lassen. Und wenn Sie Ihre Meinung lieber ein bisschen ausführlicher ausführen wollen, na bitte 0331 70 99 111. Und hier kommt jetzt Musik, nicht von einem Cannabis Social Club, sondern von dem Buena Vista Club. Chan Chan.
Llego a puerto, voy para Mayarín. Sie können ihn Christine nennen oder Chris oder Redcar. Hauptsache, Sie gehen hin. Radio 1 freut sich auf Christine and the Queens am 14. September in der Verti Music Hall. Alle Infos dazu auf radio1.de. Christine and the Queens. Diesen Dauergast auf der Radio 1 Playlist sollten Sie nicht verpassen. Radio 1. Für alle, die wissen, dass mit Queens keine Band gemeint ist, sondern die Drag Queens, die Christine nachhaltig inspiriert haben. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Muss an mir liegen, dass ich heute in jedem Titel Bezüge zum Thema erkenne. Das hier war The Slow Show mit Breathe. Oliver Welke und Oliver Kalkofe, die haben sich in der neuesten Folge ihres Podcasts Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, ihre eigene Meinung gebildet zu den Cannabisplänen der Regierung. Und sie analysieren hier und jetzt mit messerscharfem Sachverstand den Stand der Dinge.
Man hat es auch wieder geschafft, also nach dem, was ich gelesen habe, ist nach deutschem Prinzip so kompliziert zu machen, dass man schon irgendwie allein am Anfang nicht versteht, wie das jetzt sein soll. Also was ist jetzt wem,
wie soll das erst jemand verstehen, der regelmäßig kifft? Das ist ja die Frage.
Das ist natürlich, das kannst du überhaupt nicht mehr dann kapieren. Nein. Ich habe es versucht zu verstehen. Da werden doch jetzt irgendwie, es läuft doch jetzt vor allem, also du darfst irgend 25 Gramm, darfst
du musst
25 Gramm immer bei dir tragen.
Richtig. Sonst gibt's Riesenärger.
Genau, Führerschein, Personalausweis und 25 Gramm Cannabis.
Richtig.
Das gehört jetzt zur Pflichtausstattung.
Ja.
Und du darfst aber nur bis zu 50 im Monat Gramm kaufen. Also du darfst einmal im Monat deine 25 Gramm Pflicht Cannabis in der Hose auslüften und ein neues Päckchen reintun.
Es ist noch komplexer. Wenn ich das richtig verstanden habe, darfst du mit dem Zeug auch erst, zumindest wenn du es aus der Hose holst und versuchst damit irgendwas zu machen, ist das auch erst ab 20 Uhr erlaubt in der Fußgängerzone an öffentlichen Orten. Das heißt, man wird um 20:01 sehen, wie die ganzen Kiffer aus ihren Häusern rauskommen und es, ja, also vieles davon ist
um 20 Uhr werden alle diese Uhrenwecker, die werden und Handy, dann wird überall irgendwo draußen rumgehst, machst piep, 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 überall, weil es ist soweit. Und dann greifen sie alle in die Taschen.
Also erstmal gibt es den Teil zu Hause, das sage ich dir, weil du hast ja einen grünen Daumen und ich sehe dich ja ständig in deinem Garten arbeiten.
Richtig.
Du darfst zu Hause 3 weibliche Pflanzen anbauen.
Ist das nicht sexistisch? Kann ich nicht, warum darf ich nur weibliche Pflanzen?
Ich habe das gelesen. Ich bin ja auch kein Botaniker. Wahrscheinlich ist es wie mit den Küken, den männlichen, dass die männlichen Pflanzen so nicht zu gebrauchen sind. Wahrscheinlich blühen nur die weiblichen. Was weiß ich denn? Da kann man mal eine extra volle Kanne Folge machen, wo der volle Kanne Gärtner erklärt, wie das geht.
Wenn die männliche Pflanze sowieso nichts kann, sondern nur zu Unkraut ist, warum darf ich die dann nicht pflanzen, wenigstens als, damit sich die 3 weiblichen nicht so alleine fühlen?
Hör mal zu, Schweinchen schlau, ich wiederhole nur, was in dem Gesetzentwurf drin steht. Du hast die Erlaubnis, 3 weibliche blühende Pflanzen zu Hause zu haben. Ich weiß es nicht, wie das ist, ob die Polizei jederzeit deine Tür eintreten darf, um zu zählen, ob es wirklich 3 sind oder 5. Ich weiß auch nicht, wie die deutsche Polizei das hinkriegen will, personell.
Ja, dürfen die in meinen Garten kommen und wenn ich da 3 Pflanzen stehen habe und gucken, ob die einen Pimmel haben oder nicht?
Du, ich würde also sogar
ob das männliche oder weibliche Pflanzen?
Ich würde sogar sagen, draußen anbauen, da sollten die eh nochmal drüber nachdenken, weil ne, wenn du draußen in deinem Garten, und ich kenne ja deinen Garten, der ist ja jetzt nicht gerade gesichert wie Fort Knox, wenn du da Cannabis anbaust, wird das sowieso nach 3 Minuten geklaut. Das heißt, du musst das natürlich indoor anbauen, wenn du nicht möchtest, dass andere das wegrauchen.
Also.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Vorhin hatten wir hier Matthias in der Sendung, der sagte, er spricht sich auf jeden Fall gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. 2 Lehrlinge, sagt er, hat er an die Droge verloren. Hier jetzt die Gegenmeinung von Anouk.
Ich bin ganz stark für eine Cannabis-Legalisierung, weil es wird immer Menschen geben, die das eben konsumieren. Und deswegen ist es besonders sicher, dass man für einen sicheren Konsum sorgt. Wenn man das legalisiert und legal verkauft, dann kann man eben auch entgegenwirken, dass das mit anderen, noch viel schädlicheren Substanzen gestreckt ist. Und man sollte natürlich auch den Jugendschutz mit einbeziehen, weil jetzt ist es ja häufig so, dass auch wirklich junge Jugendliche, also schon mit 11, 12 Jahren anfangen zu kiffen. Und dem kann man eben nur entgegenwirken, wenn man das legal aber dann eben ab einem gewissen Alter erst verkauft.
Meint Anouk, haben Sie eine Gegenmeinung dazu? Vielleicht auch Erfahrung mit dem einen oder anderen Fall? Vielleicht als Psychologin, Polizistin, als Elternteil oder natürlich als Konsument, Konsumentin? All das möchten wir wissen. 0331 70 99 111. Wir sprechen über die Pläne der Bundesregierung, Cannabis in gewissen Grenzen freizugeben. Vorhin hatten wir es hier schon mal von den Cannabis Social Clubs, in denen so eine Abgabe an Vereinsmitglieder geregelt sein soll. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Wolf, der schaut auf die Mengen, die da vorgesehen sind zur Abgabe an diese Mitglieder. Es soll möglich sein, pro Tag oder an 2 Tagen im Monat maximal 25 Gramm Cannabis dort zu erwerben. Pro Monat eine Obergrenze von 50 Gramm und Wolf findet, das ist viel zu viel.
2 mal 25 Gramm pro Monat, das sind ja 50 Gramm Gras. Das heißt, das ist über 1 Gramm am Tag. Das sollte mal vielleicht jeder versuchen, am Tag wegzurauchen. Das sind Mengen, wo ich mich wirklich frage, was soll diese Regelung? Und das ist, glaube ich, für die jüngeren Leute hier in Berlin, wenn man so mitbekommt, wie das auf den Schulen läuft mit Graskonsum, schon bedenklich. Und 50 Gramm ist eigentlich fast schon regelfrei.
Ist schon fast regelfrei, sagt er. Also so gut wie gar keine Beschränkung, wenn man diese Menge freigibt. Stimmen Sie ihm zu oder würden Sie sagen, doch, das ist noch ein Konsum, den ich vorstellbar finde, den ich selbst praktiziere? Und dann aber auch nochmal der Blick auf den Jugendschutz. Da soll es ja so sein, dass die Abgabemenge für junge Menschen, also zwischen 18 und 21 Jahren, auf 30 Gramm pro Monat beschränkt wird. Empfinden Sie das als Beschränkung oder denken Sie, nee, das ist aber auch viel zu viel? All das möchten wir wissen. 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Gorillas zusammen mit Stevie Nicks Oil haben wir hier gehört. Und davor den Hörer Wolf, der hatte sich hier gemeldet und sagte, ey, die Mengen, die da abgegeben werden dürfen oder abgegeben werden dürfen sollen, falls das jetzt grammatikalisch korrekt war, künftig, die sind enorm hoch. Das ist zu viel. Daraufhin meldet sich hier bei mir unser Hörer Sebastian und der sagt, na, also bei Schnapsflaschen zählt doch auch keiner nach, wie viele du davon zu Hause hast, 0, 10, 20, das ist ja gelernt. Also da kommt dann der nächste Hörer um die Ecke und sagt, bei anderen Sachen sind wir da nicht so, gucken wir nicht so auf die zu konsumierenden Mengen. Vielleicht haben Sie dazu noch eine Meinung und möchten uns die wissen lassen, sehr gerne unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir diskutieren heute in dieser Sendung bis 13 Uhr über die Pläne der Bundesregierung hin in Richtung einer Entkriminalisierung des Cannabiskonsums. Vorhin hatten wir hier schon Wolf in der Sendung, der sagte, er bildet aus und 2 Lehrlinge haben ihre Ausbildung nicht zu Ende gebracht aufgrund von Cannabiskonsum. Ich vermute, viele von Ihnen kennen, so wie ich auch, junge Leute, ältere Menschen, die Probleme in ihrem Leben haben dank Cannabiskonsum. Also ich kenne tatsächlich 2 Leute, die übel drauf hängen geblieben sind. Also bei denen, ich bin nicht vom Fach, aber ich vermute, psychiatrische Erkrankungen getriggert wurden durch übermäßigen Konsum. Und dann gibt's auch die Fälle, die vielleicht nicht so aktenkundig sind, wo man aber mindestens mutmaßen kann, dass das mit der nicht so guten Schulbildung oder auch weiterführenden Bildung am privaten Drogen- und konkret Cannabiskonsum liegen könnte. Und gemeldet bei uns hat sich Katrin, der geht's, glaube ich, auch so.
Ja, ich wollte mich ganz stark dagegen aussprechen, weil ich habe persönlich schon 2 Freunde verloren an die Droge. Es ging erst los mit ab und zu mal kiffen, dann wurde es immer mehr. Und irgendwann waren die beiden zum Beispiel auch welche, von denen man dann immer was gekriegt hat. Und Ich bin der Meinung, je leichter ein Mensch an diese Droge kommt, desto mehr konsumiert er auch. Und deswegen finde ich, dass diese Legalisierung einfach eine falsche Aussage ist. Und also wie gesagt, ich habe sie nicht nur als Lehrlinge verloren, sondern also beide haben sich das Leben genommen, ja, mit 27 Jahren und mit 23. Und also ich bin seitdem absoluter Gegner von dieser Droge.
Haben Sie eine Entgegnung vielleicht für Katrin? 0331 70 99 111 und die rechtliche Seite des Ganzen gucke ich mir gleich an. Mit Ihnen zusammen und mit einem Strafrechtler. Cannabiskonsum entkriminalisieren und die Ware kontrolliert handeln, das ist ein erklärtes Projekt der Bundesregierung. Eigentlich sollte es dabei laut Koalitionsvertrag um kontrollierte Abgabe gehen in eigens lizenzierten Geschäften, um Ware aus kontrolliertem Anbau. Aber das klappt so schnell nicht, denn dieses Verfahren muss seitens der EU geprüft und genehmigt werden. Deshalb nun also der Plan mit den Cannabis Social Clubs. Wir betrachten jetzt im Folgenden die rechtliche Seite dieser Pläne und zwar mit einer Fachkraft für Strafrecht und Rechtvergleichung, nämlich mit Professor Kai Ambos von der Universität Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Ambos.
Guten Morgen.
Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, so heißt es im Koalitionsvertrag. Hätte die Bundesregierung aber schon auch vorher wissen können, dass das ohne die EU nicht klappt, oder?
Ich werde jetzt nicht so streng. Die Frage, wie das EU-Recht auszulegen ist, ist ja umstritten. Ich vertrete die Auffassung, das kann man auch weiter auslegen. Und dann gab es da eben sehr viel Kritik, gerade auch von der Opposition, CDU, CSU. Und dann hat man eben mit Brüssel Kontakt aufgenommen. Und das Ergebnis ist jetzt dieser zweite Entwurf.
Mhm. Jetzt soll es also im größeren Maßstab möglich werden, Cannabis-Social-Clubs zu gründen. Die gibt es ja auch, teils schon seit Jahren, so ein bisschen unterm Radar der Öffentlichkeit. In diesen Clubs könnte ich als Mitglied Gras erwerben. Und diese Clubs, dazu gehören ja auch, vermute ich mal, Plantagen. Sind die nicht ein ansprechendes Ziel für kriminelle Unterwanderung, für Profitinteressen?
Naja, Kapitalismus ist alles ein Ziel für Profitinteressen.
Stimmt immer.
Das ist auch nicht ganz richtig. Diese sogenannten Clubs, das ist ja nicht der Begriff des Papiers. Ich weiß, dass Sie das medial jetzt so nennen. Clubs haben wir eigentlich in Spanien und Uruguay. Also das sind eigentlich Vereine. Das werden rechtlich gesehen Vereine werden, wie ein eingetragener Verein. Quasi wie der Kaninchenzüchterverein, der Sportverein. Das wird also nach Vereinsrecht gehen. Und es geht ja nur darum, dass man das im geschützten privaten Bereich halten will, um eben genau diese Probleme, die wir aus EU- und Völkerrecht haben, also grenzüberschreitender Verkehr und Drogentourismus, das geht ja nicht, das muss man irgendwie verhindern. Also man muss sich das quasi vorstellen, das sind Vereine, die haben auch eine begrenzte Mitgliederzahl, das wird ja alles noch gesetzlich ausgestaltet und dann kann man eben in diesen Vereinen, kann man dann eben sein Cannabis anbauen und kann es als Mitglied auch erwerben und damit erreicht man, dass jedenfalls die Leute, die in so einem Verein sind, auch Genusskonsumenten nicht mehr auf dem Schwarzmarkt ihr Cannabis erwerben.
Was bedeuten denn diese Clubs oder wie Sie sagen Vereine für den Jugendschutz? Das ist ein Thema, der hier von vielen Hörerinnen und Hörern und ein Aspekt, das hier schon vielfach angesprochen worden ist in der Sendung. Ist der Jugendschutz dort gewährleistet?
Ja, genau. Die sind ja sehr kontrolliert. Das ist ja, wenn Sie sich im Vereinsrecht auskennen, Sie sind vielleicht selbst auch Mitglied in irgendeinem Verein. Jeder Deutsche, jede Deutsche ist ja in irgendeinem Verein. Das läuft ja über ein Vereinsregister und dann gibt es hier noch erhöhte Dokumentationspflichten. Das heißt, die Mitglieder, wir sind dann alle registriert, wenn wir in so einem Verein sind. Und dann muss man ja ein gewisses Alter haben und man kann auch nur abgeben an die Mitglieder des Vereins. Aber diese ganzen Argumente mit dem Jugendschutz, die muss man ja kontrastieren mit der Realität, in der wir leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Personen immer leben, die dann immer argumentieren, wir haben Probleme im Jugendschutz. Wir haben denn jetzt diese Probleme. Wir kriegen überall Cannabis, ja. In jeder Schule, ich kann Ihnen in jedem Ort sagen, den ich in Deutschland kenne, wo ich Cannabis erwerben kann. Es gibt effektiv keinen Jugendschutz. Dieses System, wie wir es jetzt haben, schützt die Jugendlichen nicht. Genau deswegen ist ja der Ansatz, das zu ändern. Und da ist diese Vereinslösung, das ist ein viel geschlossenerer Raum und viel besser kontrollierbarer Raum als das, was wir jetzt haben.
Jetzt haben wir hier im Programm gesprochen mit Olli Waag, der ist Mitglied des Vereins High Ground Berlin und Mitglied des Dachverbandes der deutschen Cannabis Social Clubs, also der schon bestehenden Organisation in Vereinsstruktur. Und der hat bei uns im Programm gesagt, das funktioniert wunderbar, was sie machen, aber...
Aber eben nicht, und das muss ich nochmal kurz sagen, nicht als Alleinversorger jetzt für die nächsten 5 Jahre. Also wenn der Minister das mit den Fachgeschäften nicht hinkriegt, die CSDs kriegen es auch nicht hin.
Das heißt, bundesweit entkriminalisiert wird der Konsum auf absehbare Zeit nicht und es wird auch nicht bundesweit sichergestellt, dass ich sauberes, nicht gestrecktes, nicht vergiftetes Zeug bekomme.
Eben, das war ja der erste Ansatz. Also wenn Sie sich erinnern, so steht es ja im Koalitionsvertrag, aber aufgrund des Gegenwindes, des erheblichen Gegenwindes, ist das natürlich jetzt ein erheblich abgestecktes Projekt, aber das sagt ja auch niemand. Die Vereinslösung ist eine ganz kleine Lösung, verstehen Sie? Sie sind Mitglied eines Vereins, da sind dann 500 Leute drin, da kann man ein paar Vereine machen. Natürlich deckt das nicht den Cannabiskonsum in einem Land wie Deutschland ab und das sagt aber auch niemand, auch die Regierung nicht. Und dafür gibt es ja die zweite Säule, das sind eben jetzt die Modellprojekte und weil wir eben die Probleme haben im EU-Recht. Und aber selbst in einem solchen Modell, das hatten wir alles schon diskutiert, selbst wenn Sie flächendeckend die entkriminalisieren, was mit dem Schwarzmarkt passiert, können Sie nicht wissen, weil das sind ökonomische Faktoren, die das beeinflussen. Sie gehen auch vielleicht beim Aldi einkaufen und nicht bei Alnatura, weil es dort billiger ist. Und wenn Sie halt im Schwarzmarkt die Droge billiger kriegen und nicht so gesundheitsorientiert sind, das Risiko einer gestreckten, verunreinigten Droge in Kauf nehmen, gehen Sie weiter zum Schwarzmarkt. Also das können Sie alles nur beschränkt regulieren, selbst mit einer vollen Entkriminalisierung.
So richtig happy mit dem, was da jetzt als Lösung des Problems gehandelt wird, klingen Sie nicht?
Naja, weil es halt eine kleine Lösung ist. Ich war für diesen ersten Entwurf, ich fand, das war der richtige Ansatz, denn es geht letztendlich ja nicht nur, es geht ja um die Gesundheit, es geht darum zu verhindern, dass wir verunreinigte Stoffe, wie wir es ja auch beim Alkohol, der Legalisierer Nikotin, auch kontrollieren wollen, dass wir die nicht an Jugendliche oder an irgendjemand, auch an erwachsene Menschen rausgeben. Wir haben mit dem Schwarzmarkt jetzt ein Riesenproblem. Dann hängt daran die gesamte organisierte Kriminalität, die ja extrem flexibel agiert. Wenn es dann kein Cannabis mehr gibt, sind es andere Drogen, das ist Menschenhandel, irgendwas. Und wenn wir wirklich jetzt mal kriminologisch irgendwelche Konsequenzen haben wollen, also Zurückdrängen des Schwarzmarkts, dann muss man natürlich tatsächlich die Cannabiskonsumenten alle in den staatlich kontrollierten Bereich bekommen. Und das schafft man nur mit einem größeren Ansatz, wie wir ihn ursprünglich hatten. Aber gut, da gibt es eben politisch extrem viel Gegenwind. Und jetzt ist eben ein kleineres Modell da. Und jetzt muss man eben sehen, wie dann die Modellprojekte laufen die nächsten Jahre. Wir sind ja schon wieder verspätet. Dieser ganze Prozess ist ja extrem verzögert. Anfang April sollte ja für die Clubs jetzt die Gesetzesvorlage gemacht werden. Die ist ja auch noch nicht da. Wir sind schon wieder Ende April. Also es könnte alles besser laufen.
Es könnte besser laufen, stellt aber zumindest sowas wie eine kleine Lösung oder eine Annäherung an eine richtige Lösung dar. So habe ich Sie verstanden, den Strafrechtler Kai Ambos von der Georg-August-Universität in Göttingen. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne, schönen Tag.
Für Sie auch. Radio 1 läuft bei Ihnen und das ist auch gut so. Wir sprechen heute über die Pläne der Bundesregierung, Cannabis zumindest ein bisschen zu entkriminalisieren, den Konsum ein bisschen sicherer zu machen. Wie uns vorhin der Strafrechtler erklärt hat, sieht er das ja so, dass das höchstens der Einstieg in eine umfassende Lösung sein kann oder höchstens sowas wie eine kleine Lösung darstellt. Und gemeldet bei uns dazu hat sich Geige und der ist nicht zufrieden mit diesen Plänen.
Das Problem ist doch aber, dass ich immer noch nicht frei entscheiden kann, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder ich in einem anderen Bezirk bin und einfach beschließe, jetzt möchte ich gerne einen rauchen, dass ich dann nicht einfach losgehen kann und mir was besorgen kann, sondern ich muss dann schauen, wo gibt es diesen nächsten Social Club, wo eventuell noch ein Platz frei ist, wo ich mich dann irgendwie eintragen kann als Mitglied.
Also das sichert keinen freien und sicheren Konsum zu, sagt Geige und Nele äußert sich folgendermaßen.
Die Einstiegsdroge Nummer 1 ist immer noch Alkohol und Zigaretten. arbeiten. Und ich finde es extrem krass und fast peinlich, dass der Staat da so eine riesigen Diskussionen macht und jahrelang sich jetzt nicht einigen kann, ob nur legalisiert wird oder nicht. Und ein 16-Jähriger kann sich einen Vollrausch holen, jeden Tag, wenn er will, über Bier und Wein. Es wird sogar über Alkohol noch Werbung gemacht. Es gibt Werbung für Alkohol. Und in meiner Familie hat es leider auch jemanden erwischt. Es hat sich jemand totgesoffen.
Also die Einstiegsdroge Nummer 1, sagt Nele, ist Alkohol. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Cannabis so gefährlich sei wie Alkohol, was diesen Aspekt betrifft. Wenn Sie vielleicht auch ein Thema haben, das Sie umtreibt, das Sie hier diskutiert wissen wollen, dann immer her damit mit Ihren Vorschlägen mit einer Mail an dieweber@radio1.de. Wo bitteschön geht's zur Cannabis-Entkriminalisierung? Diese Frage wird debattiert, nicht erst seit Cem Özdemir und Karl Lauterbach ihre Pläne vorgestellt haben, die Vereinsstrukturen vorsehen, innerhalb derer, also innerhalb der Vereine, könnte man dann Cannabis anbauen und erwerben. Gemeldet bei uns hat sich Sigrid erfreulicherweise mal aus Konsumentinnensicht, das hatten wir bislang eher seltener im Programm, wo sie ihre Quellen hat, hat sie nicht gesagt, die Sigrid, aber dies.
Ich stehe so mitten im Leben und rauche eigentlich schon, seitdem ich Teenager war und bin bisher weder abhängig geworden, noch ein Junkie, noch irgendwas. Und denke, wenn man Cannabis legalisiert, ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Man kann es auch in Amerika schon sehen, dass es auf jeden Fall die Kriminalität eindämmt. Und wenn man sagt, man soll es verbieten, dann muss man leider auch den ganzen Alkohol verbieten.
Meint Sigrid, was möchten Sie ihr entgegnen? 0331 70 99 111. So, Gras oder Haschisch kaufen beim Dealer im Park, eventuell versetzt mit giftigen Substanzen, damit auch noch mafiöse Strukturen finanzieren. Für viele Menschen kommt das nicht in Frage. Cannabis konsumieren an sich aber schon. Wir müssen davon ausgehen, dazu gibt es die entsprechenden Studien, dass etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal monatlich Cannabis nutzen. Nochmal 3,6 Millionen Menschen kommen obendrauf, die konsumieren mindestens einmal pro Jahr. Für Mitglieder sogenannter Cannabis-Social-Clubs soll es künftig einfacher werden, an unmanipuliertes Cannabis zu gelangen. Nämlich als Mitglied eines solchen Clubs können Sie dann maximal 50 Gramm pro Monat erwerben. Sollten Sie zwischen 18 und 21 Jahre alt sein, dürften Sie 30 Gramm kaufen. Es gibt solche Clubs bereits, allerdings machen die so eher was wie politische Lobbyarbeit für eine Freigabe von Cannabis-Produkten. Und ich spreche jetzt mit Steffen Geier, der ist einerseits einer der Direktoren des Berliner Hanfmuseums, er ist Vorsitzender des Dachverbandes Cannabis Social Clubs Deutschland und Versammlungsleiter der Hanfparade. Herzlich willkommen bei uns, Herr Geier.
Herzlich willkommen.
Praktizieren Sie das schon so, wie von Lauterbach und Özdemir skizziert, inklusive Abgabe an Ihre Clubmitglieder?
Nee, ich selbst bin in der CSC-Initiative aktiv, gerade weil ich kein Talent für den Eigenanbau habe. Sonst könnte ich mich ja vielleicht auch heute mit meinem Großschrank in der Küche oder im Wohnzimmer still verhalten und meine Eigenversorgung sichern. Ich brauche jemanden, der kompetent ist und das für mich tut. Mhm. Deshalb Cannabis Social Clubs.
Okay, damit zwingen Sie mir die nächste Frage auf. Welche Quellen haben Sie momentan? Ich vermute mal, wenn Sie für einen sauberen Konsum eintreten, begeben Sie sich nicht in die Hasenheide oder in den Girlie, um einzukaufen.
Nee, ich rate auch den normalen Konsumentinnen davon ab, diese klassischen Straßenhandel-Varianten zu benutzen. Wir haben tatsächlich relativ viel Probleme in Deutschland mit Streckmitteln, mit Verunreinigungen zur Gewichtsmanipulation und solche Sachen. Ich persönlich habe in Berlin eine Reihe von Menschen, die selbst Cannabis anbauen und bei denen ich mir gelegentlich Ernteüberschüsse hole.
Mhm. Und
aber
das,
Schwarzmarkt.
Das könnte jetzt sozusagen auf breitere Füße gestellt werden mit den Plänen der beiden Bundesminister oder der Bundesregierung. Haben sich der Bundesgesundheitsminister und der Bundeslandwirtschaftsminister von Ihnen beraten lassen, bevor Sie dann mit Ihren Plänen an die Öffentlichkeit sind?
Leider nicht, sonst wären sicherlich einige Ungereimtheiten in dem Eckpunktepapier nicht passiert. Der Dachverband, den ich ja vorsitze, ist gegründet worden, weil wir Cannabis Social Clubs festgestellt haben, dass diese unkommerzielle Eigenanbauperspektive in der Politik nicht vorkommt. Wir waren dann sehr überrascht, als der Cem Özdemir auf einmal die Cannabis Social Clubs so prominent in den Mund genommen hat Und seitdem explodieren auch bei den Cannabis Social Clubs, die es in Deutschland gibt, die Anfragen. Jeden Tag gründen sich neue Cannabis Social Clubs, aber das sind leider bislang alles nur Vereine, die das wollen. Die dürfen und können noch nicht anbauen.
Sie sprachen von Ungereimtheiten, die es nicht gegeben hätte, wenn man zuvor bei Ihnen Beratung eingeholt hätte. Welche Ungereimtheiten machen Sie aus in dem Eckpunktepapier?
Ein Beispiel, was mir persönlich sehr unangenehm aufgefallen ist, ist, die deutschen Cannabis Social Clubs legen von sich aus schon sehr viel Wert darauf, dass Jugendliche bei uns nicht Mitglied werden können, in dem Verein nicht Mitglied werden, in die Räume nicht betreten und sowas. Trotzdem steht in dem Eckpunktepapier, dass die Cannabis Social Clubs einen Jugendschutz- und Präventionsbeauftragten haben sollen. Das heißt, im Zweifel müssen meine Mitglieder dann für teuer Geld jemanden schulen, der das ganze Jahr nichts zu tun hat, weil er nicht einen einzigen Jugendlichen begegnet.
Dann müsste der nicht vielleicht ein Äuglein drauf haben, was mit den abgegebenen Mengen passiert in Richtung Bruder, Schwester, jugendliche Verwandtschaft im Umfeld der Vereinsmitglieder?
Das ist im Zweifel für die Cannabis Social Clubs nicht möglich, da einen Durchgriff auf das Verhalten ihrer Mitglieder zu haben, außer dass wir in unseren Satzungen sowas ausschließen. Wir machen Schulungen, um den Leuten klarzumachen, dass das aus gesundheitspolitischer Sicht genauso gefährlich ist wie aus politischer Sicht für den Verein. Aber wir müssen dann schon darauf setzen, dass wir es mit mündigen, erwachsenen Menschen zu tun haben, die selbst entscheiden können, ob und wenn ja, sie welche Fehler machen.
Nach dem Eckpunktepapier dürfte ich dann künftig als Mitglied eines solchen Vereins oder Clubs etwa 50 Gramm pro Monat kaufen, maximal. Mehrere Hörer haben sich hier bei uns eingelassen und meinten, das ist verdammt viel, 50 Gramm pro Monat. Ist das ein problematisches Konsumverhalten?
Das kommt ganz drauf an, mit welchem Form von Konsument Sie zu tun haben. Im Cannabis Social Club Highground in Berlin, wo ich so ein bisschen Einblick in die Mitgliederstruktur habe, da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe Cannabis-Patientinnen, die deutlich höhere Bedarfe haben, die aber nicht die Möglichkeit haben, sich das Cannabis verschreiben zu lassen, weil im Zweifel die Krankenkassen nicht bereit sind, die Wirksamkeit bei ihnen anzuerkennen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich will 90 Gramm im Monat, weil ich die von meinem Arzt verordnet habe, dann komme ich in Schwulitäten, wenn ich ihm sage, sagen muss, es tut mir leid, aber der Landwirtschaftsminister hat beschlossen, dir stehen nur 50 zu. Mhm. Für jemanden, der Cannabis nur selten oder gelegentlich konsumiert, sind das natürlich große Mengen. Ich selbst verbrauche auch nicht 50 Gramm im Monat, das könnte ich mir auch gar nicht leisten. Das ist so, wie es Leute gibt, die mit einem Pfund Kaffee über den ganzen Monat kommen und es gibt Leute, die das Pfund Kaffee alle 3 Tage kaufen. Solange man keine gesundheitlichen Schäden davon hat, ist beides möglich und beides innerhalb einer gewissen normalen Bandbreite.
Und diese gesundheitlichen Schäden, die würde dann aber bei Ihnen im Club auch jemand feststellen, wenn 50 Gramm für mich, Katja Weber, wirklich deutlich zu viel wären?
Der große Vorteil von Cannabis Social Clubs ist die soziale Komponente. Das Miteinander sorgt dafür, dass die anderen Clubmitglieder einen relativ guten Überblick über das Konsummuster haben. Und dann fällt es leichter, problematische Veränderungen im Konsummuster zu erkennen. Und dazu kommt noch, dass man im Cannabis Social Club weniger Stigmatisierung erfährt, weniger Ausgrenzung erfährt und damit die Hemmschwelle, sich selbst zu möglichen Problemen zu bekennen, auch niedriger wird. Ich kann mit Leuten im Cannabis Social Club sehr viel offener über meine Probleme sprechen, weil ich nicht Angst davor haben muss, dass die sagen, ja, Kiffer, hör halt einfach auf.
Das sagt Steffen Geier. Er ist einer der Direktoren des Berliner Hanfmuseums. Er ist Vorsitzender des Dachverbandes Cannabis Social Clubs in Deutschland und Versammlungsleiter der Hanfparade. Und er sagt, hätten die Minister doch vorher uns mal gefragt. Besten Dank für das Gespräch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Gerade eben habe ich gesprochen mit Steffen Geier, dem Direktor des Berliner Hanfmuseums, und wir haben noch ein bisschen weiter geredet, weil on air war die Zeit schon alle, off air noch nicht. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie hätten Sie es denn gemacht mit der Gesetzgebung? Und er sagt ganz einfach, er hätte sich das Gesetz genommen, das den Tabakkonsum in Deutschland regelt. Und überall, wo Tabak steht, hätte er noch ergänzt, und Cannabis. Das, finde ich, ist doch eine interessante Idee. Würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Wären Sie mit so einer weiträumigen Analogie und Gleichsetzung zum Tabakkonsum in Deutschland einverstanden? 0331 70 99 111. Da können Sie mir diese Frage beantworten. Und die Nummer, die ich gerade genannt habe, ist auch die, die Mac gewählt hat. Und dann hat er uns das hier gesagt.
Ich finde es nicht gut. Auch wenn ich selber mal gekifft habe. Aber nee, die Menge, das ist irgendwie 50 Gramm, definitiv 25 auch zu viel. Am besten gar nicht mehr kiffen. Kiffen ist scheiße. Wie Alkohol.
Kiffen ist scheiße als Aussagesatz von Mac. Wenn Sie da nochmal ran wollen, was ergänzen, erwidern wollen, 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und wir wollen uns gleich mal anhören, wie mit der Legalisierung von Cannabis in anderen Ländern umgegangen wird. Wenn wir hier in dieser Sendung mit Verve Themen diskutieren, ist es manchmal ganz hilfreich zu gucken, wie wird dieses zu diskutierende Thema denn in anderen Ländern verhandelt. Das hilft uns manchmal, die eigene Debatte besser einzuordnen. Wir gucken jetzt also, wie schaut's in anderen Teilen der Welt aus mit der Entkriminalisierung von Cannabiskonsum. Und wir beginnen unsere Reise in Portugal. Da ist nicht nur Cannabis entkriminalisiert, sondern auch härtere Drogen, Heroin auch beispielsweise. Und wie das Land fährt mit dieser liberalen Politik, das berichtet für uns Franka Welz aus Portugal.
Portugal geht seit mehr als 20 Jahren auf seine ganz eigene Art mit Drogenkonsum um. Der Besitz überschaubarer Mengen wird nicht als Straftat behandelt, sondern als Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel falsches Parken. Und zwar nicht nur der von Cannabis, sondern auch härterer Drogen wie Kokain, Heroin oder Crystal Meth. Die straffreien Mengen sind genau festgelegt, zum Beispiel 10 Tagesdosen. Die reichen von insgesamt 25 Gramm Marihuana bis zu 1 Gramm Heroin. Wird jemand damit erwischt, ist das Zeug zwar weg und ein Bußgeld fällig, aber es gibt auch einen Termin bei einer Beratungsstelle. Dort wird dann hinterfragt, warum jemand Drogen nimmt und wenn nötig, gibt es ein Therapieangebot. Das können Betroffene dann wahrnehmen oder auch nicht, denn das alles geschieht ohne Zwang. Früher ist viel Geld in die massenhafte Verfolgung von Drogenkriminalität geflossen. Heute finanziert der Staat Beratungszentren, Drogenersatzprogramme und Therapien. Drogenhandel bleibt allerdings eine Straftat. Und mit diesem Dreiklang aus Sozialarbeit für Gelegenheitskiffer, Therapie für Heroinabhängige und härteren Strafen für Dealer fährt Portugal vergleichsweise gut.
Und wie sieht's aus in Portugals Nachbarland in Spanien? Das berichtet für uns ARD-Korrespondentin Silke Dietrich.
Das spanische Strafrecht, was Cannabis angeht, sieht so aus. Man darf es konsumieren, anbauen und besitzen, aber nur, wenn es für den eigenen Gebrauch ist. Man darf damit nicht handeln und auch kein Geld verdienen. Seit einigen Jahren gibt es die sogenannten Social Clubs, also da kann man Cannabis kaufen und sollte es eigentlich auch direkt dort dann verrauchen. Diese Clubs sehen zwar eher so aus wie Kneipen, oft sind da DJs oder es gibt auch Live-Musik, aber Club passt hier schon eher, denn wie bei einem Verein muss man auch hier einen Monatsbeitrag zahlen. In Madrid sind das um die 10 Euro im Monat für den Kifferclub. Und je nach Region haben diese Clubs dann auch unterschiedliche Auflagen. Was aber überall in Spanien gilt, Kiffen ist in der Öffentlichkeit verboten, wird allerdings ziemlich selten bestraft. Und in Städten wie Madrid oder Barcelona riecht es so oft nach Marihuana oder Hasch, dass man glauben könnte, es sei legal.
Und so kräuterig wie in Madrid riecht's offenbar auch in Los Angeles. Das berichtet für uns Nils Dams.
An jeder Ecke. Ich laufe hier andauernd in Graswolken. Das ist komplett normal und da regt sich auch niemand auf. Heute, am 20.04. ist hier im Golden Gate Park auch ein ganzes Kiffer-Event. Da treffen sich einmal im Jahr Tausende beim sogenannten Hippie-Hill-Fest, um den Konsum zu feiern. Der Cannabis-Verkauf in Kalifornien, der kann ziemlich stylisch ablaufen. Es gibt hier Läden, die eher an Apple-Stores als an irgendwelche Kifferbuden erinnern. Darin gibt es dann viel Glas, viel Holz, beleuchtete Vitrinen, in denen dann verschiedene Sorten zu sehen sind. Daneben Tablets, auf denen dann ganz genau zu checken ist, was genau in dieser Sorte drin ist. Dann gibt es natürlich auch Zubehör zu kaufen. Und ich habe mal geschaut, ich wohne hier in der Innenstadt von San Francisco. In circa 15 Gehminuten hätte ich 7 verschiedene sogenannte Dispensaries, so heißen die Läden, zur Auswahl. Am Eingang muss dann wirklich jeder und jede einen Ausweis vorzeigen. Ab 21 kommt man rein. Erlaubt sind hier in Kalifornien 28 Gramm Marihuana und 8 Gramm Haschisch. Es gibt auch Regeln, wo nicht geraucht werden darf, zum Beispiel in der Nähe von Schulen oder Kindergartens, wie man hier sagt. Wer mindestens 21 ist, kann auch zu Hause bis zu 6 Pflanzen anbauen. Es gibt auch sogenannte Edibles hier, das ist sozusagen Cannabis zum Essen. Die Wirkstoffe sind dann eben in Keksen oder Weingummis drin. Und das macht auch den Jugendschutz schwieriger. Es kommt ein paar tausend Mal im Jahr vor, dass in den USA Cannabis versehentlich von Kindern durch diese Edibles gegessen wird. 2018 wurde Cannabis in Kalifornien legal, auch mit dem Argument, dass Justiz und auch die Polizei entlastet werden sollen. Aber es gibt nach wie vor einen Schwarzmarkt. Laut Recherchen der LA Times soll der auch 10-mal größer sein als der legale. legale Markt. Der Grund, legale Anbieter müssen viele Auflagen erfüllen und 15% Steuern auf den Preis packen. Illegales Cannabis ist einfach eben günstiger.
Also in den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert es demnach nicht, den Schwarzmarkt für Cannabis trocken zu legen durch Legalisierung, durch Entkriminalisierung, obwohl die rechtliche Lage das ja hergeben würde. Wie ist das in Thailand geregelt? Das berichtet für uns Korrespondent Florian Barth.
Die Regierung hat sowohl den Anbau von Cannabispflanzen erlaubt, als auch den Konsum von Cannabisprodukten. Dazu gehören zum Beispiel Joints, Haschkekse oder Weingummis mit dem Wirkstoff THC. Allerdings für den privaten Konsum nur bis zu einem THC-Gehalt von 0,2%. Das löst noch keinen Rausch aus. Wenn mehr drin ist, dann ausdrücklich nur zu medizinischen Zwecken. Und eigentlich auch nur im privaten Bereich. In der Praxis sieht das ganz anders aus. Wenn man zum Beispiel in Bangkok durch die Touristenmeile Khao San Road geht, dann steht da ein Cannabis-Shop neben dem anderen, teilweise auch mobile Verkaufswagen. Häufig weht eine süßliche Rauchwolke vorbei und offensichtlich kommen einige Touristen auch extra zum Kiffen dorthin.
Berichtet Florian Barth aus Thailand zum Thema Legalisierung von Cannabis und Cannabiskonsum. Gibt es vielleicht ein Thema, von dem Sie denken, das würde sich aber mal lohnen für diese Sendung, das mal 3 Stunden lang zu drehen und zu wenden, zu diskutieren und auch Ansichten und Erfahrungen dazu aus dem Ausland einzuholen? Wenn es ein solches gibt in Ihrem Kopf, dann bitte schreiben Sie uns eine Mail an dieweber@radio1.de. Ich habe ein paar Mails bekommen, lustigerweise eine aus Hamburg, eine aus München, also bringen wir mal Nord- und Süddeutschland miteinander ins Gespräch. Aus Hamburg hat Felix geschrieben, und zwar, ich bin auch für eine Legalisierung. Natürlich gibt es immer Härtefälle, sowas wie der Hörer mit seinen 2 Lehrlingen, aber die gibt es immer auch beim Alkohol, was genauso giftig oder sogar giftiger ist für den Körper. Aber ich finde die Differenzierung zwischen Alkohol und Gras schwierig. Wenn man Kiffen verbietet, dann müsste man auch Alkohol verbieten. Dazu kommt noch der Aspekt Dealer. Da, wo man Gras kauft, bekommt man meistens auch noch den härteren Mist. Und wenn man sich sowieso schon mal getraut hat, Gras zu kaufen, dann ist die Schwelle zu Koks etc. auch nicht mehr so hoch. Meint mit lieben Grüßen aus Hamburg besagter Felix. Und geschrieben hat auch Ludwig aus München. Und der schreibt, es ist richtig, dass die Jugend vor Alkohol und Drogen geschützt werden soll. Am besten klappt das mit Aufklärung. Dass Cannabiskonsum im Jugendalter negative gesundheitliche Auswirkungen hat, ist ein reales Risiko. Das gilt jedoch ebenso für frei zugänglichen Alkohol. 20 bzw. 50 Gramm Cannabis, das ist schon eine beachtliche Menge für den Freizeitgenuss. Bei Alkohol dagegen gibt es jedoch überhaupt keine Mengenbeschränkung. Auf dem Oktoberfest darf jeder Besucher so viel Bier in sich reingießen, bis er entweder kein Geld mehr hat oder völlig betrunken ist. Dann fragt Ludwig auch noch, wer profitiert von einem Cannabisverbot? Die Alkoholproduzenten behalten ihre Marktanteile. Bei einer Legalisierung dagegen brechen Umsätze und Marktanteile weg. Constellation Brand, musste ich nachgucken, das ist der größte Anbieter von Alkohol in den USA. Constellation Brand hat das bereits erkannt und ist Anhaber von Canopy Growth, also einem kanadischen Cannabisproduzenten. Und dann fragt Ludwig auch noch, was ist mit uns mündigen Bürgern, die Cannabis legal konsumieren möchten? Müssen wir weiterhin unseren Bedarf bei fadenscheinigen Händlern im Park kaufen? Wir sprechen über die Gegenwart und über die Pläne der Bundesregierung, Cannabiskonsum zu entkriminalisieren. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Horst.
Ich bin Horst und bin 62 Jahre alt. Ich kiffe seit 40 Jahren und zwar täglich. Und mir geht es bestens dabei. Aber meinen Vorredner finde ich gut und diese Social Clubs finde ich auch super. Und Alkohol ist für mich die schlimmste Droge überhaupt. Meine eigene Mutter hat sich totgesoffen. Und ich kann nur sagen, in Maßen genießen, es ist ungefährlich.
Meint Horst, und ich habe das Gefühl, dieses Thema, was wir heute gesetzt haben, Cannabis-Legalisierung, ist eins, das Sie gar nicht so adoptieren mögen. Sie machen eher Cannabis versus Alkohol daraus, ist das Gefühl, das ich hier habe. Vielleicht gibt es weitere Themen, die Sie umtreiben. Das möchten wir wissen, und zwar per Mail an dieweber@radio1.de.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und das ist die volle Wahrheit. Und auf radio1.de, wenn Sie da vielleicht mal hinsurfen und dann runterscrollen, finden Sie noch eine aktuelle Umfrage zu unserem heutigen Thema. Wir fragen Sie, welcher ist der wichtigste Aspekt bei den Plänen zur Legalisierung von Cannabis? Und da haben sich jetzt schon 16% versammelt hinter Jugendschutz, 23% hinter kein Schwarzmarkt, 3% nur hinter Einnahmen für den Staat, 12% hinter Entkriminalisierung und 46% meinen von allem etwas. Wenn Sie Ihren Senf noch hinzufügen mögen, in Form eines Klicks, sehr gerne auf radio1.de surfen und dann runterscrollen. Da kommen Sie zur Umfrage. Wir haben Sie auf Insta gefragt, wie Sie denn wohl die noch zu gründenden Cannabis Social Clubs nennen würden. Hier mal drei Nennungen. Markus Söder Smokers Club, also MSSC, zur High Tagheit, also High natürlich englisch geschrieben. Und der grüne Pullover wurde hier unter anderem eingereicht als Vorschlag. Wir haben heute mit Ihnen hier diskutiert und Sie gefragt, wie Sie die Pläne der Bundesregierung finden, Cannabis zu legalisieren oder zu entkriminalisieren oder sich diesem Thema mal mindestens anzunähern. Ich bedanke mich für Ihre ganzen Anrufe. Ich muss mich auch entschuldigen, dass Sie vielleicht ein bisschen warten mussten oder gar nicht durchkamen. Es war eine Menge los heute. Eine große Sorge jedenfalls, die viele von Ihnen geäußert haben, ist der Jugendschutz. Matthias hat uns das hier erzählt.
Ich bin strikt dagegen. Ich bin selbstständig und bilde auch Lehrlinge aus und habe durch Drogen zwei Lehrlinge schon verloren. Den einen musste ich im dritten Lehrjahr rausschmeißen. Der hat sich die Birne so weich gekifft. Der hatte einen Geisteszustand als 25-Jähriger wie ein 15-Jähriger. Und der zweite ist jetzt über Weihnachten ausgestiegen, auch mit Drogen in Kontakt mit falschen Freunden und hat die Lehre dann geschmissen. Und wenn wir Jugendliche da ranlassen, dann öffnen wir meiner Meinung nach die Büchse der Pandora.
Es gab ähnliche, auch drastische Geschichten noch genau zu diesem Thema. Und ich habe das auch angesprochen mit Professor Kai Ambos. Der hat den Lehrstuhl inne für Straf- und Strafprozessrecht an der Georg-August-Universität Göttingen. Und der sagt, er findet die kommenden Pläne in puncto Jugendschutz zumindest besser als das, was es aktuell gibt, nämlich gar nichts.
Aber diese ganzen Argumente mit dem Jugendschutz, die muss man ja kontrastieren mit der Realität, in der wir leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Personen immer leben, die dann immer argumentieren, wir haben Probleme im Jugendschutz. Wir haben den jetzt, diese Probleme. Wir kriegen überall Cannabis, ja. In jeder Schule. Ich kann Ihnen in jedem Ort sagen, den ich in Deutschland kenne, wo ich Cannabis erwerben kann. Es gibt effektiv keinen Jugendschutz. Dieses System, wie wir es jetzt haben, schützt die Jugendlichen nicht. Genau deswegen ist ja der Ansatz, das zu ändern. Und da ist diese Vereinslösung, das ist ein viel geschlossenerer Raum und viel besser kontrollierbarer Raum als das, was wir jetzt haben.
Also jetzt haben wir ja den Gang in den Park zu den Bahnhöfen oder wohin auch immer. So wie es ist, kann es nicht bleiben, meint auch Stefan Geier. Das ist einer der Direktoren vom Berliner Hanfmuseum und er ist auch Vorsitzender des Dachverbandes Cannabis Social Clubs Deutschland.
Ich rate auch den normalen Konsumentinnen davon ab, diese klassischen Straßenhandelvarianten zu benutzen. Wir haben tatsächlich relativ viel Probleme in Deutschland mit Streckmitteln, mit Verunreinigungen zur Gewichtsmanipulation und solche Sachen.
Hörerin Nele hat sich auch gemeldet und die meint, boah, wenn sie sieht, wie groß das Problem ist, dass wir dank Alkohol haben, dann macht sie sich weniger Sorgen um Gras.
Die Einstiegsdroge Nummer eins ist immer noch Alkohol und Zigaretten. Und ich finde es extrem krass und fast peinlich, dass der Staat da so eine riesigen Diskussionen macht und jahrelang sich jetzt nicht einigen kann, ob nur legalisiert wird oder nicht. Und ein 16-Jähriger kann sich einen Vollrausch holen, jeden Tag, wenn er will. Über Bier und Wein. Es wird sogar über Alkohol noch Werbung gemacht. Es gibt Werbung für Alkohol. Und in meiner Familie hat es leider auch jemanden erwischt. Es hat sich jemand totgesoffen.
Und so schlägt dann Mac hier einen konsequenten, Mittelweg vor.
Ich finde es nicht gut, auch wenn ich selber mal gekifft habe. Aber nee, die Menge, das ist irgendwie 50 Gramm, definitiv 25 auch zu viel. Am besten gar nicht mehr kiffen. Kiffen ist scheiße. Wie Alkohol.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Viertel vor eins haben wir es hier in dieser Sendung. Und die ist dafür da, immer freitags ab 10 Uhr mit Ihnen und für Sie ein Thema in seiner Tiefe auseinanderzunehmen und zu diskutieren. Sie können uns dafür Themen vorschlagen, würden wir sogar richtig super finden. Die weber@radio1.de ist genau die richtige Adresse dafür. Und das Thema für den kommenden Freitag kann ich Ihnen schon sagen. Dann wird's hier dirty auf Radio 1. Vielmehr ist es das schon, meint zumindest unser Hörer Norbert. Der hat uns nämlich einige Fotos geschickt, die zum Beispiel zeigen, wie es rund um die Mülltonnen, ich vermute mal in seinem Hof, aussieht. Es geht also um die Sauberkeit in Berlin, aber ich vermute, da gibt es auch Geschichten aus Brandenburg zum Thema Müll und unser Umgang damit. Wie gesagt, Norbert hat dazu geschrieben, sogar noch Fotos angehängt, also schon eine Menge redaktionelle Vorarbeit reingesteckt. Danke dafür, wenn Sie auch ein Thema haben, das vielleicht sogar bebildern wollen. Jetzt hängt hier die Latte natürlich ganz schön hoch. Dann schreiben Sie uns an dieweber@radio1.de und am kommenden Freitag, wie gesagt, von 10 bis 13 Uhr beschäftigen wir uns mit dem Schmuddelkind Berlin. Sind wir nicht mehr ganz sauber? So lautet die Frage.